Hä, warum sieht die Quali so kacke aus? What? Ach, meine Auflösung ist falsch. Lol. Geht gut. Das ist ein guter Titel, das muss ich jetzt gleich ändern. So, bester Titel. So, also, ich warte mal, bis noch ein paar Leute da sind, weil es bringt ja nichts, wenn ich jetzt erzähle, was wir heute machen und es ist noch keiner da. Was ist das? Fragt DX Winsty. Ja. Meinst du Git oder meinst du das, was du im Hintergrund siehst? Hallo Opa Burger. Git? Git ist ein Versionsverwaltungssystem. Oder eine, oh, wie schreiben sie offiziell, eine dezentrale Versionsverwaltung oder so. Komm mal gucken, was die selbst sagen, was sie sind. Ja gut, it's a version control system. Da wäre ich jetzt auch drauf gekommen. Was sagen sie denn selbst, was sie sind? Git easy to learn. Lightning fast. Das sind immer die besten Intros. Ups. Ha, das ist noch die Textdatei, wo ich meinen neuen Rechner geplant habe, aber der neue Rechner ist ja mittlerweile am Start. Ja, wir gucken uns heute Git an, weil, hat einen ganz speziellen Grund, ich habe das ja vor einer Weile schon mal angekündigt oder gefragt, besser gesagt, ob ich das machen soll. Ob wir uns mal so Git-Grundlagen angucken wollen, sollen, wie auch immer. Und nachdem ich jetzt schon überraschend viele Leute immer mal wieder gefragt haben, wann es das denn jetzt gibt, habe ich mir gedacht, ah ja, go, go, go. Da machen wir das jetzt mal. Also ich kann jetzt sagen, also wer jetzt Call of Duty haben will, das mache ich vielleicht später noch ein paar Runden. Aber jetzt machen wir erstmal Git-Grundlagen. Mal so in die Runde gefragt, so an die Leute, die schon da sind. Habt ihr erstens eine Ahnung, was man mit einem Versionsverwaltungssystem macht oder mit einem Source-Code-Verwaltungssystem, Versionierungssystem oder wie auch immer man es genau nennen mag? Und habt ihr schon mal was mit Git gemacht? Git Clone. Ja, Git Clone ist manchmal. Das haben wahrscheinlich die meisten. Das ist das Erste, was man damit macht. Also ich meine, GitHub werden wahrscheinlich auch die meisten kennen. Weil man sagen muss, dass GitHub mit Git eigentlich erstmal gar nichts zu tun hat. GitHub ist ein Web-Frontend. Und hat mit Git an sich nichts zu tun. Du hast Git benutzt, um deine Hausaufgaben an der Uni abzugeben. Echt? Muss man Hausaufgaben mit Git hochladen? Auch nicht schlecht. Sivori hat es auch schon benutzt. Ja, es gibt da mittlerweile für so ziemlich jedes Betriebssystem entweder Pakete oder irgendwas fertig zum Installieren oder irgendwelche IDE-Extensions, was auch immer. Ist der Sound eigentlich von der Lautstärke her so okay? Ich mal kurz gucken. Oder soll ich den Sound auch ein bisschen leiser machen? Also man kann das ja mittlerweile echt auf jedem Betriebssystem benutzen. Ja, aber bevor wir uns jetzt so die Git-Grundlagen angucken können, müssen wir eine Sache noch machen. Nachdem ich keine Lust habe, jetzt irgendeinen GitHub-Account voll zu müllen mit irgendwas, installieren wir uns, oder habe ich einen Git-Management-Web-Frontend schon mal hier lokal bei mir installiert, was fast aussieht wie GitHub, wo wir da unser Repo anlegen können, dass wir auch mal zu einem Remote-Server pullen können oder von einem Remote-Server pullen können und zu einem Remote-Server pushen können und sowas in der Richtung. Null Hausaufgaben, ja, wer braucht das? Wer macht das schon? So. Jetzt mal die Frage, ich muss da selbst erst ein bisschen reinkommen. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken gemacht, wie wir am besten anfangen. Zumindest zumindest GitHub werden wahrscheinlich die meisten Leute kennen. Zum Beispiel, der Linux-Kernel ist auf GitHub. Der Source-Code vom Linux-Kernel ist auf GitHub. So, da ist er. Den klonen wir uns jetzt aber nicht, weil das ist saumäßig groß. Ich weiß gar nicht, wie lange das mittlerweile dauert, sich den Linux-Kernel zu klonen. Also da ist, es hat auch ein paar Commits und so mittlerweile, ja. Oder was? Oh, was ist das für eine nervige Musik? So. Es ist von Google beispielsweise auch ganz viel Software auf GitHub. Öffentlich verfügbar. Jetzt auch im Linux-Kernel, ja. Aber von Google gibt es auch viel. Microsoft hat Visual Studio Code auch auf GitHub. Den Source Code. Ja, Mr. Milchmann, den Linux-Kernel klonen ist so eine Sache für sich, da würde ich aufpassen. Das dauert ewig und ist ziemlich groß. Aber nichtsdestotrotz ist es mit Git alles relativ schnell, wenn man es erstmal geklont hat. So, was wir jetzt als erstes machen, ist, wir installieren uns mal so einen kleinen eigenen GitHub-Klon, den wir als Webfrontend verwenden können. Wohlgemerkt, das Webfrontend hat mit Git unten drunter, also mit dem eigentlichen Tool, überhaupt nichts zu tun. Das, macht bloß die Verwaltung und die Zusammenarbeit, wenn man mit mehreren Leuten oder auch alleine an unterschiedlichen Projekten, Repos arbeitet, ein bisschen einfacher. Und nachdem viele Leute mit GitHub arbeiten, dachte ich mir, das ist genauso wichtig, so ein bisschen das zu zeigen, anstatt nur rein Git auf der Kommandozeile. Denn wir gucken uns Git an, so wie es gedacht ist, nämlich mit den Kommandozeilen-Tools. Es gibt für fast jede Entwicklungsumgebung mittlerweile Add-ons, wo man das quasi mit irgendeinem GUI rumklicken kann. Gibt's für Eclipse beispielsweise. Hat den besten Namen überhaupt. Heißt Igit. Passt zu Eclipse. Es hört gleich so richtig an. Igit. Ja gut, aber es ist halt auch Eclipse. Da muss man sich nicht wundern. Es gibt für aber alle anderen IDEs mittlerweile entweder schon eingebaut oder aber zum Runterladen. Git Extensions, Visual Studio Code hat's eingebaut. Visual Studio selbst hat es mittlerweile, glaube ich, auch eingebaut. Und für die anderen großen IDEs auch. Aber, ich bin der Ansicht, am besten kann man Git immer noch auf der Kommandozeile verwenden, weil das einfach die Tools sind, wofür es ursprünglich dafür entwickelt wurden. Und viele Sachen unter der Haube kann man auch nur mit den Kommandozeilen-Tools machen. So, aber vorher, jetzt nochmal eine Frage an euch. Wie gesagt, wir benutzen kein GitHub direkt, wir benutzen GitHub-Klon bei mir lokal. Das ist die Frage. Ich habe schon einen installiert, den können wir gleich verwenden. Oder wollen wir uns mal einen selbst installieren? Ich habe hier meinen Server stehen um die Ecke im Schrank. Und da könnten wir uns schnell einen Gitia, oder wie immer man das ausspricht, Webfrontend drauf installieren, dass man auch mal so sieht, wie simpel das eigentlich geht, ja. Sich quasi so ein privates so ein privates GitHub zu installieren. Wohlgemerkt nochmal an der Stelle, man braucht kein Web-Frontend, um Git zu verwenden. Ich kann auch ohne Probleme rein bei mir lokal streamen. Ich kann auch rein bei mir lokal Git verwenden und machen und tun. Ich brauche dazu kein Web-Frontend wie GitHub. Jetzt halt die Frage, soll ich jetzt starten? Erstmal eine T-Max-Session. T-Max setzt irgendwie meine Terminal-Variable nicht richtig, kann das sein? Screen. Kann ja nichts werden, ja. Wie dem auch sei. Ich verbinde mich jetzt mal auf meinen Server und wir installieren uns einen lokalen GitHub-Klon, den wir dann verwenden. Was ist der Unterschied zwischen Gitea und Gox? Gitea ist ein Gox-Fork. Das ist alles Go-programmiert und alles ziemlich ähnlich. Es gibt eigentlich drei größere GitHub-Klone. Das ist einmal Gox, das ist einmal Bitbucket und das ist einmal GitLab. Wenn ich jetzt auch richtig tippen könnte. Das sind so, oder sagen wir mal so, wenn man das hier noch mitnimmt, vier. Das sind so die vier größten GitHub-Klone zum Selbstinstallieren. GitLab ist mit Abstand am ekligsten und kompliziertesten zu installieren. Das ist eine Ruby on Rails-Anwendung. Funktioniert auch wunderbar, aber das zu installieren ist echt immer ein Riesenakt. Bitbucket gibt es auch zum lokalen Installieren, ist von Atlassian. Das ist so im Business-Bereich relativ beliebt. Oh, und Cox. Oder wie immer man das ausspricht. Wahrscheinlich spricht man das GoGS oder so aus. Ist auch sowas in der Richtung hier, so ein GitHub-Klon. Aber wir installieren uns jetzt erstmal lokal Gitia, wie man das auch immer schreibt. Das ist ziemlich simpel. Ich werde jetzt einfach mal einen Container anlegen auf meinem Server. Wir installieren das und dann verwenden wir das im restlichen Stream. Bei uns wird Bitbucket verwendet. Ich gehe mal davon aus, dass es Bitbucket nicht Gitbucket heißen soll. Bitbucket ist im Business-Umfeld tatsächlich sehr beliebt, weil Bitbucket kommt von Atlassian und Atlassian stellen ganz viele Business-Zeug-Software her, so Ticketsysteme und Wikis und so, wo Business-Leute draufstehen. Deswegen ist im Business-Umfeld Bitbucket relativ beliebt. Ich logge mich mal auf meinem Server ein, der den ganz unauffälligen Namen pogchamp.internal trägt. Jetzt muss ich aber aufpassen, was ich mache, denn ich will ja hier kein Mist auf meinem Server treiben, sonst ist alles weg. So. Aber vorher muss ich mal, wie kommt man T-Max Set Term? Weil es geht mir auf den Sack, dass ich keine Farben habe. Aha. Kann man Default Terminal umstellen? Can be used in separate. Default Terminal Option, ja, das machen wir doch mal. Meine T-Max Conf sieht außer ein bisschen Farben. Wir können auch mal irgendwann uns noch eine Runde T-Max und so die grundlegenden Kommandozeilen-Tools und sowas angucken. Was habe ich jetzt verkehrt gemacht? Wie ist denn die richtige? Achso, Set. Wie ging das nochmal? Set. Ach so geht das, okay. Weißt du? Stack Overflow Driven Programming. So ging das. Ups. Ja. Jetzt haben wir, glaube ich, auch haben wir auch ordentliche Farbe und alles. So, loggen wir uns mal auf meinem Server an. Und ich schreibe jetzt mein Passwort nicht hin, sodass man es sehen kann. So, und wir legen uns jetzt mal einen neuen Container an. Das mache ich mit LXC. Das kann man auch mit Docker oder sonst was in der Richtung machen. Mit Docker ist es ein bisschen einfacher. Da gibt es schon komplett fertige Docker-Container, die starte ich einfach und da läuft dann irgendwie, setze x-beliebiges Git-Web-Frontend ein. Wir legen uns jetzt aber mal selbst einen an. Wie nennen wir den? Launch. So nennen wir ihn nicht. Wir müssen ihn irgendwie Twitch-Emotes mäßig nennen. Habe ich schon einen gebated-Container? Ich glaube nicht. Gebated. Heißt der jetzt. Jetzt haben wir so einen Container angelegt, der braucht jetzt natürlich noch ein Netzwerkinterface. Und jetzt können wir uns verbinden in das Ding. So. Das wird unser Git-Frontend, Server. Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt ziemlich verwirrend, was ich hier treibe, weil, weiß nicht, wie, sehr verbreitet Linux-Container und sowas sind. Zumindest ist es eigentlich vollkommen wurscht, weil ich will ja nur mal temporär mir einen Git-Web-Frontend installieren. Ist eigentlich egal, was ich genau mache. So, Install. Wo haben die hier ihre Install-Anleitung? Git-Grundlagen gebated. Install from binary. Ja, das ist okay, das ist Go. Go ist das immer relativ simpel. Da kann man einfach was runterladen, starten und gut ist. Ah, ich komme nicht ins Internet, weil ich keine IP habe. Dann starten wir mal den Container neu, dann kriege ich wahrscheinlich eine IP. So, jetzt habe ich eine IP. Jetzt kann ich auch den Kram runterladen. Wir machen da jetzt gar keine großen Spirenzien. Wir lassen das jetzt unter Root laufen und gut ist. Ich müsste jetzt von meinem Rechner aus eigentlich gebated.internal auflösen können. Geht nicht. Warum geht das nicht? Normalerweise sollte mein DHCP-Server, sobald sich den Server eine DHCP-IP zieht, sollte der den eigentlich eintragen. Macht er aber nicht. Aber naja, es gibt Schlimmeres. Warum macht er sowas nicht? Was soll das? Muss ich mal nachgucken. Huh. Ist aber auch egal. Wir können auch die IP von dem Ding nehmen. Kann es sein, dass man Container mit einer VM gleichsetzen kann? So ungefähr. Es gibt halt einen gravierenden Unterschied, dass eine VM quasi die Hardware komplett virtualisiert, emuliert, wie auch immer man das will, und ein Container nicht. Also ein Container, wenn du in einem Container ein Programm startest, ist das im Endeffekt kein Unterschied, so wie wenn du das auf dem Server direkt starten würdest, plus dass noch so ein bisschen Sandbox drumherum ist. VM läuft ja komplett in einer eigenen virtuellen Rechner, der mit dem Host-System nichts mehr zu tun hat. So, würde ich das mal die Unterschiede beschreiben zwischen Container und VM. Was ich echt merkwürdig finde, dass normalerweise geht das immer. Sobald ich einen neuen Container anlege, zack, ist der im DNS drin. Ich weiß nicht, warum das nicht funktioniert jetzt. Weil ich meine, bei meinem Server funktioniert es ja auch. Kann das sein, dass ich noch den... dass ich noch Hostname setzen muss? Das könnte tatsächlich sein, dass ich noch Hostname und Zeug setzen muss. Probieren wir das nochmal aus. Hostname... Hostname... Hä? Welt. Starten wir das mal neu. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Ich trage es nebenbei nochmal so ein. Ist er wieder. Jetzt geht's. Sehr schön. Jetzt löst das auch auf. Jetzt haben wir wenigstens hier eine ordentliche Domain. Die brauchen wir zwar nicht, aber sie ist schöner. Okay, haben wir den Krempel runtergeladen. Haben wir? Ah ja, haben wir. Moment, das ist eine total alte Version. Die will ich nicht. Download Page. Kurze Frage, Max. Wie findest du COD World War 2 bisher? Also, wie gesagt, ich fand es in der Beta schon halt schlecht, aber es steht und fällt damit, wie das auf dem PC sich entwickelt mit Spielerzahlen und Cheater. Der Milchmann hat sich die Linux-Kernel geklont. Sehr schön. So. Aber hier lange genug jetzt rumgemacht. Gucken wir uns mal wirklich Git an. Keine Webfrontends. So. So, jetzt gehen wir mal auf unseren lokalen GitHub-Klon. Jebaited.internal Port 3000. Warum Port 3000? Weil es da steht. Zack. So, wir brauchen eine lokale. Wir benutzen immer SQL-Datenbank lokal. Nicht immer SQL, eine SQLite-Datenbank lokal. Domain ist internal. So, Admin-Account wird jetzt mal irgendwie über Max. Passwort ganz furchtbar komplex. Add, was weiß ich, lull. Vollkommen egal. Okay. Brauchen wir nicht. Gehen wir ein neues Repo an. So, das ist jetzt nicht GitHub, das ist jetzt bei mir lokal installierte Version von, denkst, wie heißt Gitia? Der Richie fragt, was ist Git denn überhaupt und wozu verwendet man das? Git ist ein Versionsverwaltungssystem für, ich lasse den Service als Root laufen, Sibori, genau. Scheiß drauf, das ist jetzt nur zum Angucken. Nicht für produktiven Einsatz. Das ist ein Versionsverwaltungssystem, das heißt, damit kann man seinen Source Code verwalten. Und jetzt natürlich die große Frage, was hat man davon, wenn man seinen Source Code damit verwaltet? Man kann zum Beispiel einfacher Fehler suchen, wann Fehler aufgetreten sind. Man kann gucken, quasi wann welche Sachen hinzugekommen sind, ab wann was kaputt ist. Man kann sich die Versionshistorie angucken. Wenn man was verkackt, ist es relativ einfach, auf einen funktionierenden Stand zurückzugehen. Wenn man mit mehreren Leuten an einem Projekt arbeitet, ist das sehr schön, um das dann am Ende die Ergebnisse zu kombinieren und sowas. Also, wenn man nicht gerade allein an irgendwas werkelt, ist es fast schon Pflicht. Und selbst wenn man allein an was werkelt, hat das schon seine Vorteile. Weil zum Beispiel, ich meine, mal angenommen, man hat jetzt hier irgendwas programmiert, ja, irgendwas Langes, was auch immer, das ist jetzt irgendwie meine tolle Programmiersprache. So, und ich habe jetzt ganz viel programmiert, so ganzen Tag lang habe ich das hier jetzt programmiert, das war ganz furchtbar schwer. Und ich meine, jeder kennt's, dass man dann sagt, fuck, irgendwas habe ich jetzt kaputt gemacht. Woran lag das denn jetzt nochmal? Und dann fängst du an, hier die große Steuerung Z-Orgie zu machen, bis zu einem Stand vor ein paar Stunden, wo du weißt, dass es funktioniert, dann änderst du wieder was und dann vertippst du dich und kommst nicht mehr zurück und hast 2 Stunden Arbeit verloren. Das Problem hat man mit einer Versionsverwaltungssystem nicht mehr, wenn man es dann ordentlich verwendet. Weil dann macht man sich einfach, dann committet man einfach seine Changes, die man, wo man, zu einem Stand, wo man weiß, dass sie funktioniert haben. Und wenn man es dann verkackt, dann kann ich immer noch sagen, okay, ich gehe jetzt auf den Stand zurück, wo es funktioniert hat. So, legen wir mal ein neues Repo an. Ja, Siburi, sowas hatte jeder wahrscheinlich schon. Stream. Rest brauchen wir nicht. Create Repo. So. Der hat's nicht so hier mit Domains richtig setzen. Das stimmt nicht wirklich, oder? Kann man das jetzt noch ändern? Die Domain ist... Ja, die Domain ist nicht internal. Der hätte sagen sollen, man soll den FQDN angeben. Kackprogramm, nervt mich jetzt schon. In welchem Ordner sind wir überhaupt? Machen wir den ganzen Scheiß nochmal. So, und wir machen jetzt wirklich mal so ganz simple Sachen. Wie gesagt, wir legen uns jetzt ein Repo an, dann machen wir mal ein paar Branches, dann machen wir ein paar Commits, dann merchen wir das Ganze. Also eigentlich ziemlich basic. Machen wir die ganzen Kram nochmal. Als komische Sachen gemacht hat. Okay, dann ist es jetzt. Schreiben wir das halt mal komplett hin. Admin-Account. Hochkomplexes Passwort. So. So, jetzt legen wir nochmal unser Repo an für heute. Passwort verwenden wir mal Stream. Bla bla bla. Create. Jetzt stimmt das Ganze auch. So, hier stehen jetzt schon so ein paar Standard. Die Musik ist irgendwie. Oh, wupp, wupp, wupp. Wupp, wupp, wupp. Genau. So, das ist jetzt quasi unser Fake GitHub mit unserem Repo drauf. Das Repo nennt sich Stream. Das wird auf GitHub nicht so viel anders aussehen. In dem Repo ist noch überhaupt nichts drin. Deswegen legen wir jetzt ein neues Repo an und pushen da initial mal eine leere README-Datei rein. So. Das machen wir nicht so, wie es da steht, sondern wir machen das jetzt der Reihe nach. Ich gehe jetzt erstmal in meinen Repo-Ordner. Das muss man nicht machen, aber ich mache das immer ganz gerne. Ich habe in meinem Heimatverzeichnis immer einen Ordner, der nennt sich Repos. Und da sind meine ganzen unterschiedlichen Git-Repos drin, die ich von irgendwo geklont habe oder selbst angelegt habe. Das sind... Irgendwie geht mir die Musik heute echt auf den Sack. Ich mache jetzt mal aus. Hat jemand guten Link zu irgendwelcher entspannender Hintergrundmusik? Ja. Da klone ich meistens meine ganzen Repos rein. Da weiß ich wenigstens, wo sie sind. Auf der Arbeit sind da wahrscheinlich schon an die 70 Repos oder sowas in der Richtung drin. So. Ich habe sogar schon ein Repo vorhin angelegt. Ich lösche das jetzt aber nochmal. Stream. Ein Repo legt man ganz einfach an, indem man in einen Ordner reingeht und sagt git init. Ich glaube, man kann auch sagen git init Name. Geht auch. Also man kann auch sagen git init stream. So, jetzt haben wir ein leeres Git-Repo angelegt, wo nichts drin ist, der auch noch keine Commits hat und noch gar nichts. Es ist einfach ein leeres Git-Repo. Ich glaube euch nichts hier im Chat, was auch immer. Wenn da einer schon was vorschlägt und mit Kappa dahinter, da weiß ich schon, das klappt wahrscheinlich eher nicht mit Entspannungsmusik. Komm, wir machen wieder hier. Wie hieß er? Piano. Wie hieß der Typ? Das war doch echt entspannt. Das hatten wir doch schon mal vor einer Weile an. Außerdem haben es die Japaner halt übelst drauf. Ja, das ist echt entspannt. Aber es ist ein bisschen leise. Ja, das ist nice. So. Wir legen jetzt einfach mal eine leere README-Datei an. in unserem Repo. Wir schreiben da nichts rein. Wir können da reinschreiben Hallo oder irgendwie sowas. So, und jetzt haben wir gerade ein leeres Git-Repo angelegt und die erste Datei drin erstellt. Das muss keine README-Datei sein. Das kann alles Mögliche sein. Das kann auch direkt euren schon vorhandener Source-Code sein, den ihr da jetzt einfach reinkopiert. Was aber wichtig ist, sobald man irgendwas geändert hat und Git mitteilen möchte, dass man diesen Stand benutzen will, beziehungsweise diesen Stand jetzt einen Namen geben will oder den Stand committen will, weil so heißt der Befehl letztendlich auch, macht man Git commit. Und am Anfang wird er jetzt meckern, dass ich noch keine Lautstärke. Am Anfang wird er jetzt natürlich meckern, dass ich noch kein Namen und Gedöns und Zeug gesetzt habe. Aber so ist das halt. Ja, und er wird wahrscheinlich meckern, dass es nichts zu committen gibt. Richtig. Wir pushen jetzt einfach mal eine leere Datei ins Repo rein und dann gucken wir uns das Ganze im Detail nochmal an. So, ich muss Name setzen. Meine E-Mail-Adresse ist max@localhost. Und mein Name ist Max. Fertig. So. Und jetzt kann ich den Stand nehmen, den ich hier drin habe. Und quasi erstmal zu meinem Remote-Server schieben. Und sobald ich das gemacht habe, wird dann hier dann auch der ganze Krempel drin auftauchen. Hier wird gehackt, ja, genau, Silent Pain. Oxygen Event, was meinst du? Für was ist das ganze Programmierzeug? Ja, zum Programmieren? Oder was meinst du? Suisse fragt, Max, auf wie viel Gigahertz ist dein i7-8700K? Auf 5 ist der. Mittlerweile. Auf 5 Gigahertz. Max, hast du schon mal versucht, einen Cheat für ein Game zu programmieren? Nö. So, wobei, das machen wir nicht. Wir machen das so, wie die das geschrieben haben. Was? Ich darf nicht drauf zugreifen. Warum? Ah! Ich darf wahrscheinlich nicht drauf zugreifen, weil ich... Ich muss wahrscheinlich auch mein SSH-Key noch hier irgendwie hinterlegen. Irgendwo. Wo auch immer der genau hin muss. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Ja, ich hätte mir das vielleicht ein bisschen besser überlegen sollen am Anfang, wie wir das machen. Aber gleich haben wir es. Wahrscheinlich Your Settings. SSH-Key. Geht das so? Ich habe das Tool noch nie verwendet. Sehr schön. Hat funktioniert. So, in dem Zustand, wie unser Repo jetzt ist, vergesst einfach alles, was wir gerade gemacht haben. In dem Zustand, wie unser Repo jetzt ist, sieht es normalerweise so aus, wenn man es sich von GitHub geklont hat. Also sprich, man hat, das können wir jetzt auch mal machen. Wo ist es denn hin? Genau, jetzt ist die README drin und sonst nichts. So, wir löschen das Repo jetzt nochmal lokal. Und eine Sache wird man dann schon sehen. Wenn ich lokal irgendwas an meinem Repo mache, hat das logischerweise überhaupt keine Auswirkung drauf, was mit dem Stand irgendwo anders passiert. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die man sich bei Git erstmal standardmäßig merken muss. Bevor ich nicht was pushe, es ist alles nur lokal. Auch wenn da lokal irgendwie Remote dran steht oder sowas in der Richtung. Das ist vollkommen wurscht bei Git. Es ist alles nur lokal. Das muss man sich merken. Also man kann nichts irgendwie kaputt machen. Das ist nicht wie bei SVN oder sowas in der Richtung, wo man quasi halb immer mit einem Bein auf dem Server ist. Bei Git ist alles standardmäßig lokal. Bis man explizit sagt, man schiebt es irgendwo hin. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. So. Also wenn jemand schon mal auf GitHub war, oder falls irgendjemand sich jetzt mal die Linux-Kernel klonen will oder sowas in der Richtung. Ja, Patrick, ich hauste mir ein Git oder wie das Ding hieß. Ist einfacher zu installieren als GitLab. Man kann auch GitLab verwenden. Ist eigentlich überhaupt kein Ding. So. Z-Frames, jetzt gucke ich mir nachher mal irgendwann an. So. Also vollkommen unabhängig von dem, was wir jetzt gemacht haben. Der erste Schritt, wo viele Leute erstmal mit Git in Berührung kommen, ist, wenn sie sich irgendwo in ein Repo klonen wollen. Also sprich, den Source Code beispielsweise von GitHub, hier jetzt von irgendwie von Visual Studio Code oder von irgendwelchen Projekten, wollen sie sich lokal bei ihnen auf dem Rechner klonen, editieren vielleicht. Vielleicht auch noch was einreichen, dann wieder bei dem jeweiligen Projekt. Aber das erste, womit Leute in Kontakt kommen, ist wahrscheinlich Git Clone. Und Git Clone ist auch genauso simpel, wie es aussieht. Man schreibt einfach hin, Git Clone und dann die URL, was man sich klonen will. Und dann hat man lokal einen Ordner von dem jeweiligen Repo, was man sich geklont hat. Also easy. Das ist auch noch nicht wirklich das Komplizierte. Das kriegt, glaube ich, jeder noch hin. Das kann man auch mit allen möglichen Sachen machen. Ich könnte jetzt auch beispielsweise sagen, jetzt sind wir hier auf GitHub. Ich könnte auch sagen, hier, ich will mir jetzt einfach mal Visual Studio Code klonen. Das funktioniert. Kann ich machen. Git Clone, bam. Man sieht schon, das dauert ein bisschen länger, das ist auch ein bisschen größer. Funktioniert, ist überhaupt kein Ding. Wirklich interessant wird es natürlich erst, wenn man was editiert, beziehungsweise wenn man was entwickelt. Und noch interessanter wird es, wenn mehrere Leute dran editieren und dran entwickeln. Was man eben schon ganz gut gesehen hat, ist die Musik wieder ein bisschen laut, ne? Ach, wobei, nee, das passt. Ein bisschen. Was man eben schon ganz gut gesehen hat, ich meine, ich konnte lokal das Repo löschen und es war remote noch da. Das heißt, jeder, der an irgendeinem Projekt mitarbeitet und das Repo sich geklont hat, hat lokal erstmal eine Kopie vom kompletten Repo. Wirklich komplett, mit allem dabei. Das hat natürlich den riesen Vorteil. Es geht auch nicht so leicht mal was verloren. Selbst wenn der Server, auf dem das Ganze mal gehostet war oder gehostet ist, wenn der verreckt, also wenn morgen jetzt beispielsweise GitHub abraucht, weiß ja nicht, könnte sein, ist eine Ruby on Rails Anwendung. wenn morgen GitHub abraucht, ist der Source Code von Visual Studio Code garantiert nicht verloren, weil sich mindestens 5000 Leute dieses Repo bisher geforkt haben und sich wahrscheinlich noch viel, viel mehr Leute dieses Repo mal lokal bei sich irgendwo hingeklont haben. Und das ist auch eines der wichtigsten Unterschiede zu anderen Versionsverwaltungssystemen wie SVN oder sowas, dass man eben erstmal hauptsächlich lokal arbeitet und erst dann pusht, beziehungsweise sich neue Changes pullt. Und man kann Git nach Herzenslust ausprobieren bei sich lokal, man kann nichts kaputt machen. Es wäre ja auch ziemlich bescheuert. Ich meine, ich habe mir jetzt hier den Source Code von Visual Studio Code geklont und ich lösche jetzt einfach mal alles. Bam! Es wäre ganz schön bescheuert, wenn es jetzt bei Microsoft gelöscht wäre, ne? Ist es nicht, ist nur bei mir lokal gelöscht. Okay, gehen wir mal wieder in unser Testrepo. Wenn man jetzt was entwickelt, irgendwas Kleines, ja, irgendeine Mini-Anwendung. Wir können jetzt ja mal hier wir machen irgendwie mal so ein Mini-Bash-Script, was irgendeinen Mist ausgibt oder so. Dann committen wir da ein paar Änderungen rein und dann pushen wir das und merchen das und schauen uns das mal in Ruhe an. Ich muss sagen, mir fällt es ein bisschen schwierig, das so zu erklären von Anfang an, dass das alles nachvollziehbar ist, weil ich benutze das schon eine ganze Weile und ich kümmere mich eigentlich hauptsächlich auf der Arbeit um unsere Git-Repos, um unsere Software-Repos. Und viele Sachen, die ich wahrscheinlich einfach so mache, leuchten euch nicht so großartig ein, könnte ich mir vorstellen. So. Ja, es gibt ein paar wichtige Sachen, die man auch wissen muss, wo immer einige Leute durcheinander kommen. Es gibt, wenn man sich in Repo geklont hat, gibt es standardmäßig erstmal zwei Sachen. Oder meistens zwei Sachen standardmäßig. Die Quelle, von der man sich das Repo geklont hat, ist standardmäßig eingetragen hier als Remote-Server. Der nennt sich Origin. Das Ding heißt immer Origin. Origin ist immer der Server, von dem ich mir mein Repo geklont habe. Aber das muss nicht so heißen. Das kann irgendwie heißen. Origin ist einfach nur ein Name. Und sie mussten ja irgendeinen Default-Name vergeben. Ja, ich glaube, der Nightbot ist abgeschmiert, Sebaro, stimmt. Aber die haben gestern auch schon ganz schön rumgeleckt. Vielleicht ist es einfach kaputt. Das muss man sich merken. Origin ist einfach nur ein Name. Das sehe ich auch auf der Arbeit ganz oft, dass viele Leute denken, Origin wäre irgendein Git-Befehl oder sowas. Und das hat auch nichts mit Origin von EA zu tun, sondern es ist einfach gemeint, von da hast du es halt ursprünglich geklont, dein Repo. Und man kann auch mehrere Remote-Repos haben und dort Sachen reinpushen. Also ich könnte beispielsweise hier meinen lokalen Server haben, hier, wo halt dieses Frontend beispielsweise drauf läuft, plus noch einen Rechner von einem Kumpel, der bei mir mitentwickelt, oder noch einen Server in irgendeinem Rechenzentrum, auf dem die Anwendung wirklich drauf läuft. Und die kann ich mir alle als Remotes eintragen und bei Push und Pull verwenden. Aber dass das Ding Origin heißt, das ist vollkommen egal, ist einfach nur ein Name. So, und was man auch wissen muss, hä, Sebaro, was? Hä, verstehe ich nicht. Was man auch noch wissen muss, dass man standardmäßig einen Branch hat, was Branches sind, kommen wir gleich dazu, dass man standardmäßig einen Branch hat, der Master heißt, das ist auch einfach nur, weil er ja irgendwas nach dem Klonen anzeigen muss. Und dann nimmt er einfach standardmäßig Master, wenn es ihn gibt. Das ist nichts, was wirklich so heißen muss. Viele Leute denken, die Dinger müssen Origin oder müssen Master heißen. Ist vollkommen egal. So. Also wir haben jetzt wirklich ein ziemlich leeres, quasi nur mit einer Datei befülltem Repo. In dieser Datei steht, glaube ich, einfach nur Hallo drin. Wenn wir uns jetzt mal die History angucken, sehen wir, es gibt genau ein Commit, das ist von mir und das ist vor, was weiß ich, 10 Minuten entstanden und ist offensichtlich das erste. Was man bei Git wissen muss, was es, oder so die Grundlagen, mit denen man früher oder später in Berührung kommt, sind: Was sind Commits? Was sind Branches? Vielleicht noch, was sind Tags? Und was gibt's denn sonst noch Interessantes? Was sind Remotes? Aber am wichtigsten ist eigentlich am Anfang mal zu wissen, was ist ein Branch und was ist ein Commit. Wenn ich jetzt hier irgendwas anfange zu entwickeln, so beispielsweise, ich will jetzt ein ganz tolles Bash-Skript programmieren, was irgendwas Tolles macht. Vielleicht hatte einer eine glorreiche Idee, was das Tolles machen könnte. Oder machen wir es anders, komm, wir einfach alles in Master committen. Ja, das ist, finde ich sogar, Patrick, das ist, finde ich, sogar legitim, wenn man das macht, wenn man alleine dran entwickelt. Wir machen das jetzt mal, das Repo machen wir jetzt mal auf mit Visual Studio Code, dass man ein bisschen GUI-mäßig, dass man sieht, dass das überhaupt nichts mit den eigentlichen Programmen zu tun hat, was man verwendet.
Fantasy. Open Folder. Blendet das standardmäßig Readmes aus, das Ding, oder was? Lol. Ein Skript, das den Sinn des Lebens berechnet. Jawohl, das können wir machen. Also, wir fangen jetzt mal an, ein ganz tolles Bash-Skript zu programmieren. Und danach committen wir das in unser Git-Repo, machen Änderungen und Dinger. Ich glaube, dann wird das wahrscheinlich auch alles ein bisschen greifbarer. Wie macht mir eine neue Datei? Steuerung N. So, das wird jetzt unser ganz tolles Bash-Skript. Die Schrift ist riesengroß. Echo. Hallo Twitch. Ups, ich habe einen Punkt zu viel. So. Und wenn man sich jetzt mal anguckt in unserem Git-Repo, Hasenkurze fragt, was ist deiner Meinung nach die Entwicklungsumgebung der Zukunft? Eclipse, IntelliJ, Visual Studio? Kommt drauf an, für was. Also, ich denke, unter Windows und für Microsoft-Gedöns, was, also sowas wie C-Sharp oder Visual Basic, .NET oder solche Dinger. Ich bin im falschen Ordner gelandet. Echt? Nee, ich glaube, das passt. Nee, ich bin im falschen Ordner. WTF, hä? Ach, ich bin im falschen. Ja, ich bin wirklich im falschen Ordner. Lol. Da ist es. Da ist jetzt auch das drin. Naja, um nochmal zur Entwicklungsumgebung zurückzukommen. Jetzt ist auch die README drin, ja. Jetzt funktioniert das Ganze auch. Unter Windows wird es weiter Visual Studio bleiben. Für JavaScript sehe ich, also für JavaScript und Webzeug, sehe ich ehrlich gesagt Visual Studio Code ziemlich weit vorne und ist auch recht beliebt. Für C++ finde ich den Qt Creator ziemlich gut. Aber man kann auch, wenn man Windows-Zeug entwickelt, das ohne Probleme mit Visual Studio machen. Und für Java und solche Sachen, ich hasse Eclipse. Eclipse ist wirklich, da musst du instant kotzen, wenn man es benutzen muss. Wenn, dann verwende ich IntelliJ? IntelliJ ID, genau, ja, das Ding. Für Groovy und solche Sachen. Aber für Webgeschichten ist Visual Studio Code zurzeit sehr angesagt. So, jetzt habe ich irgendwie ziemlichen Mist gemacht hier. So, wir haben jetzt angefangen, unser tolles Bash-Skript zu programmieren. Das macht nicht sonderlich viel. Das macht aktuell noch gar nichts. Außer auszugeben. Hallo Twitch. Nein, das neue Assassin's Creed habe ich mir noch nicht angeguckt. Jetzt will ich aber vielleicht, dass da der Patrick oder der Sebaro oder irgendjemand dran mitarbeiten können. Und deswegen muss ich jetzt erstmal mein tolles neues Bash-Skript committen und pushen, dass das irgendjemand anderes verwenden könnte. Und man sieht hier schon, dass Git da grundsätzlich das erstmal unterscheidet zwischen Dateien, die es kennt, und Dateien, die es nicht kennt. Wenn ich eine neue Datei angelegt habe, dann sagt Git erstmal standardmäßig, selbst wenn ich jetzt sage, ich will committen, sagt Git erstmal standardmäßig, nee, kenne ich nicht. Was ist das? Und wenn ich mir mit Git-Status angucke, was gerade im Repo so passiert, sehe ich, dass ich untracked Files drin habe. Warum sind die Files untracked? Naja, ich habe es gerade eben erst angelegt. Und da muss ich initial einmal für jede Datei, die neu ist, man kann das auch umgehen, ja, man kann das auch einfacher machen, die muss ich erstmal hinzufügen. Muss ich erstmal sagen, Git, kümmere dich um die Datei in diesem Ordner. Nur weil ich hier in dem Git-Ordner drin bin, heißt es noch lange nicht, dass sich Git standardmäßig für jede Datei zuständig fühlt. So, wenn ich jetzt ein Git-Add auf die Datei gemacht habe, dann sehe ich schon mal bei dem nächsten Git-Status Change to be committed. Also sprich, Git kennt die Datei jetzt Und ich kann mir jetzt auch mit Git Diff, nee, mit Git, fuck, wie ging das, staged, kann ich mir auch angucken, was Git jetzt committen würde. Und nun kann ich auch sagen, Git commit. Und jetzt, ich kann das immer nur betonen, die meisten Leute halten sich nicht dran oder sind da einfach nur zu faul für. Ich muss sagen, bin ich auch oftmals, eine gescheite Commit-Message reinzuschreiben. Das muss nichts Langes sein. Aber was eine schlechte Commit-Message ist, ist zum Beispiel das hier. Wenn ich an irgendeinem Projekt arbeite und selbst wenn ich nur alleine dran arbeite, dann habe ich spätestens in 2 Tagen keine Ahnung mehr, was ich hier bitteschön bei Fixes gemacht habe. Wenn ich da jetzt reinschreibe, wenn ich da wenigstens sowas reinschreibe, Schreibfehler, fix irgendwie, verschrieben, gefixt. Also, es hat seinen Vorteil, wenn man da irgendwas Sinnvolles reinschreibt. Ja? Und es reicht schon, wenn man irgendwie reinschreiben, hier added new script oder irgendwas. Da hat man halbwegs noch einen Anhaltspunkt, was denn da. Warum ist das eigentlich Nano? Warum ist das Nano? Ich will kein Nano. Wie konnte man das nochmal ändern? Editor? Wenn man das jetzt so richtig schreibt, config global editor. Oh, fuck. Wie ging das jetzt? Das muss ich nachgucken. Was einem auch bei Git klar sein muss, man ist ziemlich oft unterwegs, entweder in der Gitman-Page gucken, wobei die Gitman-Page absolut wir geschrieben ist, oder aber man schaut einfach nach. Ah, hier, guck. Git config global core editor vim. Das will ich machen. So. Und wenn ich jetzt das nächste Mal was committe, dann geht auch ein ordentlicher Editor auf und nicht Nano. So, was man jetzt hier schon sieht ist, ich habe ein neues Skript angelegt. Ich habe es committed. Wenn ich jetzt in die History gucke, ja, Milchmann, ich sage ja, Stack Overflow Driven Programming. Wenn ich jetzt in meine History gucke, also sprich, dort, wo ich sehe, in welcher Reihenfolge was passiert ist, dann sehe ich auch, okay, es gab hier unten einmal mein initiales Commit. Und hier drüber sehe ich, ich habe ein neues Commit gemacht hier vor ein paar Minuten, wo ich ein neues Skript hinzugefügt habe. Wenn ich es jetzt genau wissen will, aktuell ist es noch ziemlich übersichtlich. Moment. Aktuell ist es noch ziemlich übersichtlich. Sind 2 Commits in dem Repo und die sind beide von mir. Wenn man sich jetzt mal beispielsweise von Visual Studio Code die Commits anguckt, das sind beispielsweise 25.000 und von total vielen unterschiedlichen Leuten. Wir gucken uns das nochmal auf der Kommandozeile an. Ich klone mir das Ganze nochmal. Das ist ein Projekt, das ist, hat eine gute Größe. Das ist nicht so riesengroß wie der, wie jetzt irgendwie der Linux-Kernel oder sowas. Na, eben war das Ganze aber auch schon ein bisschen schneller. Hat es eben schon genauso lang gebraucht, den Krams zu klonen? Ging das nicht eben noch schneller? Ha. Ja gut, sobald das geklont ist, gucken wir da mal in die History rein. Da sehen wir, das ist schon ein bisschen mehr als bei mir im Repo drin. Und da wird eine Sache auch schon mal gleich klar. Und zwar, dass es sinnvoll ist, ordentliche Commit-Messages zu machen. Das ist jetzt nämlich ein Projekt, wo 409 Leute schon mitgewirkt haben. In 25.000 oder in knapp 26.000 Commits. Da wird es dann schon ein bisschen schwieriger mit der Übersicht. Wenn wir jetzt hier mal ein Git Log drin machen, sehen wir nämlich auch, das sind von ganz vielen unterschiedlichen Leuten, die daran mitgearbeitet haben. Und wenn jetzt hier jeder reingeschrieben hätte, irgendwie Fixes, dann wird's ganz schön kompliziert zu checken, was da eigentlich passiert ist. Aber wieder zurück zu unserem Noob-Repo. So ein Billig-Repo. Das hat immer noch 2 Commits drin. Und jetzt der große Unterschied zu Versionsverwaltungssystemen wie beispielsweise SVN. Ich kann das Zeug nicht richtig. Ich verdrehe da immer die Buchstaben. Ich verdrehe auch immer CVS und CSV und alles. Der große Unterschied zu quasi zentralen Versionsverwaltungssystem mit einem zentralen Server, was es ja so bei Git nicht gibt, ist, ich habe jetzt eine neue Datei angelegt. Ich habe jetzt diesen neuen Stand committed. Habe ich mit einer Commit-Message dabei. Aber das ist nach wie vor nur lokal bei mir. Das muss man wissen. Das ist nur lokal. Also sprich, wenn jetzt irgendjemand von euch sich hier mein Repo klonen würde, würde er diese Änderung noch nicht sehen, obwohl sie committed sind. Das ist bei SVN komplett anders. Da ist Commit halt Commit. So. Und was ich jetzt machen muss, dass das andere Leute auch benutzen können, beziehungsweise, ja, um es halt zu irgendeinem anderen Server zu schieben. Ach, mal mit Git Push. Und hier ist es auch wichtig, dass man, auch wenn man es nicht machen muss, ist es sinnvoll, hier immer die kompletten Optionen anzugeben. Also quasi, was ich machen will ist, ich will Git benutzen, ich will meinen Stand woanders hinschieben, Git Push. Jetzt muss ich angeben, wohin, in dem Fall Origin. Origin ist das Repo, von dem ich geklont habe. Und jetzt, welcher Branch? Was ein Branch ist, kommen wir gleich noch dazu. So, wenn ich das mache, dann funktioniert das Ganze auch. Und wenn ich jetzt hier refreshe, ist das auch da, mein Skript. Und wenn jetzt jemand von euch sich mein Repo geklont hätte und ein Git Pull macht, dann wird er die Änderung auch sehen. Warum ich das für wichtig halte, hier immer alles komplett anzugeben. Man kann auch die Kurzfassung machen, Git Push. Git Push funktioniert in 99% der Fälle ohne Probleme, weil Git mittlerweile relativ clever ist und bei Git Push standardmäßig halt nur den Branch pusht, auf dem man drauf ist. Das war früher nicht so. Früher war Git Push das Standard, das Default-Verhalten so, dass alle Branches, die man lokal hatte, gepusht wurden. Und da hat man teilweise Sachen gepusht, die man nicht pushen wollte. Wir hatten mal auf der Arbeit einen, der hat irgendwie 15 Branches gepusht, die er sich mal irgendwann ausgecheckt hat, ein paar Änderungen drin ausprobiert hat und die wollte er eigentlich gar nicht pushen. Es war halt ein bisschen blöd für ihn. Ja. Der Name Origin verwirrt mich. Origin ist der Default-Name für die Quelle, von der man, oder wie es der Patrick gerade sagt, von der Herkunft, von der Quelle, wo man geklont hat. Das ist der Default-Name des Servers, quasi des Remotes, bei Git heißt das Remote, von dem man geklont hat. Man kann das übrigens auch umbenennen. Ich kann auch Git Remote, wie ging das nochmal, wenn ich das auch richtig schreibe, Git Remote Rename Origin kann ich auch umbenennen in zum Beispiel GitHub. So. Und wenn ich mir das jetzt angucke, heißt das überhaupt nicht mehr Origin. Und wenn ich jetzt das nochmal machen würde, sagt er, geht nicht, weil es das Remote Origin nicht mehr gibt. Jetzt müsste ich sagen, Git Push GitHub Master. Ist auch zu empfehlen. Also, wenn man mehrere Repos hat, wenn man mehrere Remotes hat, ist das sinnvoll, die so zu benennen, dass man auf den ersten Blick gleich sieht, ja, was wozu gehört. Also das ist schon nicht verkehrt. Wir renamen das nochmal, weil es ist ja gar nicht GitHub, sondern es ist unser Fake GitHub. Es ist ja gar kein echtes GitHub, worauf wir gepusht haben. Es ist ja nur unser Fake GitHub. So, was wir jetzt gemacht haben ist, wir haben ein neues Skript angelegt, wir haben das committed und wir haben das gepusht. Das sind so die Standard-Basis-Operationen, die man immer braucht in Git. Ohne committen, ohne adden, ohne committen, ohne pushen, kommt man meistens nicht weit. Den Part mit pushen kann man weglassen, wenn man nur lokal arbeitet. Man braucht sowas hier nicht. Also sprich, man muss sein Zeugs nicht auf GitHub hochladen. Das ist nicht, das muss nicht sein. Ja? Man kann auch rein lokal arbeiten. Ist auch nicht schlecht. wie gesagt, wenn man irgendwas Kleinem bastelt und auch gar nicht vorhat, das irgendwie zu veröffentlichen. So. Was gibt's jetzt als nächstes? Genau, was sind Branches? Dazu muss man sich erstmal angucken, was sind Commits. Wenn man in die History guckt, was man, by the way, mit Gitlog macht. Gitlog hat übrigens sehr viele praktische Optionen, beispielsweise das hier. Das hier ist ein Beispiel für typische Git-Optionen, ja? Die sind nicht immer logisch. Also, standardmäßig zeigt mir Gitlog meine History an. Aufsteigen, also sprich vom ältesten Commit zum neuesten Commit. Sage ich jetzt, Gitlog Name Only als Option, zeigt es mir mehr an. Allerdings noch die Namen, die sich geändert haben im jeweiligen Commit der Datei. Also welche Dateien sich im jeweiligen Commit geändert haben. Obwohl die Option minus minus name only so aussieht, als würde es weniger anzeigen, nämlich nur names only, macht es das nicht. Ganz viele Git-Kommandos sind total wirr. Da muss man sich mit abfinden. Und die Git-Man-Pages sind ehrlich gesagt auch nicht sonderlich hilfreich. So mal hier als Beispiel. Lesen wir uns mal die ersten Sätze durch. Von Git Push. Man versteht nichts. Normalerweise ist eine Manpage dafür da, das soll einem das alles erklären, ein bisschen helfen, wie das Ganze funktioniert. So, und die Hilfeseite für Git Push sagt mir: Git Push Updates Remote Refs using local Refs while sending objects necessary to complete the given Refs. Und jetzt kommt der beste Satz überhaupt: You can make interesting things happen to a repository. Also, die Git-Man-Pages sind legendär verwirrend. Ich würde gar nicht erst anfangen, Git-Man-Pages zu lesen. In dem Fall ist man wirklich mit einer Google-Suche und Stack-Overflow-Antworten meistens besser dran. Also, Git-Man-Pages sind wirklich sehr verwirrend. So, aber wenn wir uns jetzt nochmal die History angucken, sehen wir, wir haben zwei Commits drin. Mein initiales Commit und das, wo man das Skript hinzugefügt haben. Jedes Commit bekommt in Git eine eindeutige ID. Das ist ein SHA-Hashwert, wenn das interessiert. Und man sieht hier auch teilweise ganz interessante Informationen dahinter. Ja. Zum Beispiel, welcher Remote-Stand eben auf welchem Commit gerade ist und sowas. Aber das ist jetzt erstmal egal. Wichtig ist, dass jedes Commit einen eindeutigen Hashwert bekommt. Und dieser Hashwert oder diese Commit-ID, nennen wir es mal Commit-ID, ist eines der Grundlagen, worauf Git basiert und eines der wichtigsten Sachen. Man muss nicht wissen, was es ist, was es genau macht. Was man wissen muss, ist, jedes Commit hat weltweit sehr, sehr, sehr wahrscheinlich eine eindeutige ID. Und ihr habt hier beispielsweise das Visual Studio Code Repo gesehen, das hat schon 25.000 Commits. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass es kein Git-Repo gibt, alle Git-Repos weltweit zusammen, dass es kein Commit gibt, was die gleiche ID hat. Und das ist auch wichtig, weil bei Git ziemlich viel eben auf dieser Commit-ID basiert. Man braucht sie selbst relativ selten, aber ich denke, das ist eine wichtige Sache, die einem klar sein muss, weil, und das ist auch eine wichtige Sache, man kann in Git die History, ich weiß, dass es geht, aber ich sag's jetzt mal ein bisschen überspitzt, man kann in Git die History nicht ändern. Man kann in Git die History nur umschreiben. Und wenn man in Git die History umschreibt, ändert sich alles ab dem Zeitpunkt des Umschreibens. Weil die ganzen Commits basieren aufeinander. Also sprich, diese Commit-ID, oder besser gesagt, diese Commit-ID wird errechnet aus dem, der es committet, aus der Uhrzeit, wann es committet wird und ganz wichtig, aus der Commit-ID des Vorgänger-Commits. Das heißt, wenn ich jetzt feststelle, ich habe hier unten irgendwann mal Mist committet, was vorkommen wird, wie man das beheben kann, kommen wir auch noch dazu. Wenn ich jetzt feststelle, ich habe hier unten irgendwann mal Mist committed in mein Git-Repo, dann kann ich das erstmal so pauschal nicht ändern. Das ist drinne. Für immer und ewig ist das in diesem Git-Repo drinne. Weil wenn ich jetzt hier hingehen würde und das ändern, würden sich alle Commits, die da drauf kommen, die nachfolgenden Commits, würde sich die Commit-ID ändern. Was dazu führen würde, dass es für Git intern ein komplett anderes Repo wäre und alle, die irgendwie mitarbeiten an dem Repo, eine History haben, die nicht mehr zusammenpasst. Also die History in Git kann man nicht ändern. Man kann sie nur umschreiben und da sollte man auch aufpassen, was man macht. So, deswegen ist es auch nochmal wichtig, quasi, dass es einem klar wird, dass man mit Git standardmäßig nur lokal arbeitet. Das heißt, man kann, wenn man Mist committed hat, bevor man es pusht, das ändern, wie man will, das wird nie jemand sehen, aber wenn man es gepusht hat, ist es da. Quasi für immer. Das heißt, man muss sich überlegen, was man pusht. So, aber mal angenommen, man hätte hier, das ist was, was viele Git-Tutorials beispielsweise viel später machen, aber ich finde, das ist eigentlich eines der häufigsten Probleme, die Leute haben, die neu mit Git anfangen oder die halt allgemein sich jetzt gerade einfach ein bisschen angucken und das lernen wollen. Wie kriege ich denn jetzt was wieder raus, wenn ich Mist committed habe? Was, die Uhrzeit stimmt nicht? Ja, stimmt, die Uhrzeit stimmt nicht. Die Uhrzeit ist total falsch. So, wie kriege ich denn jetzt wieder raus, wenn ich Mist committed habe? Weil angenommen, ich habe hier jetzt irgendwas committed. Wir können uns mit git log -p, kann man sich anzeigen lassen, was committed wurde. Da sehen wir zum Beispiel, okay, ich habe hier halt eine Datei committed mit diesem Inhalt und ich habe jetzt festgestellt, Mist, eigentlich wollte ich schreiben Hallo Stream und ich habe Hallo Twitch TV geschrieben. Ich habe das jetzt gepusht, das ist da. Also man sieht das ja auch hier, wenn sich jetzt das irgendjemand geklont hätte, ja, dann hätte er jetzt halt das fehlerhafte Skript gehabt. So, und was mache ich jetzt? Wie kriege ich denn das wieder raus? Und die einfache Antwort ist gar nicht. Fixen und neu committen. Das ist der Weg in Git, Fehler zu beheben. Also selbst wenn ich jetzt quasi theoretisch zurückrollen könnte, sollte ich das auf keinen Fall machen, wenn ich schon gepusht habe. Weil danach sieht die History anders aus. So, und der Git-Weg, sowas zu fixen, ist im Prinzip ganz einfach. Man macht ein neues Commit. Also sprich, ich rolle das jetzt nicht zurück und committe es nochmal mit dem korrekten Text, sondern ich editiere das jetzt einfach zu dem, was ich eigentlich haben wollte. Zwar Hallo Stream, ich wollte nicht Hallo Twitch schreiben. Und jetzt committe ich das Ganze einfach nochmal. So. Jetzt Git Status eingebe, sagt er mir hier, guck mal, es hat sich was geändert. Visual Studio Code sollte, glaube ich, auch irgendwie anzeigen, dass sich was geändert hat. Macht's nicht. Konnte das Visual Studio Code nicht? Konnte das nicht anzeigen, dass sich was git-technisch geändert hat? Keine Ahnung, ist ja auch wurscht. Wir machen das jetzt mal hier alles Kommandozeile. Genau, und jetzt mache ich ein neues Commit. Ich kann das alles ein bisschen abkürzen. Die richtige Reihenfolge ist doch links im Git-Reiter. Ah, das habe ich gesucht. Ja, quasi so ein Diff, was sich geändert hat. Aber sonderlich schön ist das nicht. Ich kenne es von manchen Editoren, dass man hier vorne so Plus und Minus angezeigt bekommt, wo sich was geändert hat. Ah, ist aber auch egal. So, die normale Reihenfolge, was zu committen, ist ja, man edit es. Ich mache das jetzt nicht. Man committet es. Und danach, ja, kann man es pushen oder es lokal lassen. Es gibt eine Kurzform davon und die wird wahrscheinlich jeder verwenden, der häufiger Git verwendet, weil es einfach nervig ist, immer was zu adden. Man sagt einfach git a minus m. Das heißt, committe alles, alle Änderungen aus Dateien, die du kennst. In dem Fall, tolles Skript. Message, nimm den Text, den ich hier hinten angebe, als Commit Message. Ja, schau jetzt irgendwie. Changed. Echo Text. Was auch immer. So, wenn ich jetzt nachgucke, jetzt habe ich ein drittes Commit, was den Fehler korrigiert hat von ja, den ich vorher mitcommitted habe. Ich habe vorher Mist committed, den habe ich jetzt wieder korrigiert. Und das ist der Weg, wie man das in Git fixt. Man rollt nichts, also standardmäßig rollt man nichts zurück, um was zu fixen. Also man rollt nichts zurück, fixt es und committet es wieder. Man sagt, okay, der Fehler ist drinne, man ändert ihn und macht ein neues Commit. Was ja auch irgendwo sinnvoll ist, weil überlegt euch mal, ihr habt einen Fehler gepusht schon. Jemand anderes, der mitarbeitet, hat sich das quasi ausgecheckt bei sich und hat jetzt die Datei mit dem Fehler und er hat vielleicht da drin schon was editiert und ihr würdet es dann zurückrollen und dann pusht ihr eine Datei, die so aussieht, die quasi die Version, die er bei sich lokal hat, hätte es ja dann nie gegeben in der History. Deswegen hat Git bei sowas Probleme, wenn man History ändert. Da kommt es zu ganz wirren Ergebnissen und ich kann es nicht empfehlen, irgendwie die History umzuschreiben. Es sei denn, es ist lokal, bevor man pusht. So. Wenn man noch nicht gepusht hat, kann man sich das Leben ein bisschen einfacher machen. Wie gesagt, normalerweise kommt das in Git-Tutorials immer viel später dran, aber ich finde das, wie gesagt, das ist eines der großes Problem, was viele Leute haben, die neue Git verwenden. Wenn man noch nicht gepusht hat, kann man sich das Leben ein bisschen einfacher machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Mist, meine Commit-Message ist falsch. Ich wollte eigentlich nicht hinschreiben, changed echo text, sondern fixed echo text. Mist, was mache ich denn jetzt? Soll ich jetzt ein neues Commit wirklich machen, wo ich dann nochmal fixed echo, das ist doof. Das ist doof. Aber ich habe Glück, ich habe noch nicht gepusht. Da sieht man hier unten auch an dem kleinen Pfeil von meiner hier Bash Git sonst was Extension Z-Shell Bash ZSH Git Extension, dass ich quasi lokal mehr Commits habe als Remote und ich die jetzt pushen könnte. Deswegen ist da jetzt so ein Pfeil nach oben. Wenn ich jetzt einfach nur die Commit-Message ändern will von meinem letzten Commit, wohlgemerkt, wenn ich noch nicht gepusht habe, sobald ich gepusht habe, soll ich dieses Commit nie wieder anfassen. Dann kann ich das so machen. Und wir merken uns jetzt mal hier den Hash-Wert von diesem Commit. Also quasi die weltweit eindeutige Commit-ID. So, und hiermit kann ich jetzt das letzte Commit nochmal ändern. So, und ich wollte schreiben Fixed Echo Text. Bam. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Die Commit-ID hat sich geändert. Und die Commit-ID ist das, woran Git festmacht, ob es ein Commit eben kennt oder nicht. Das heißt, wenn ich es schon gepusht hätte, hätte das jetzt geändert, dann wäre Git verwirrt. Und alle, die es schon geklont hätten, wären auch verwirrt, weil dann auf einmal was verschwindet, was schon mal da war. Und Git basiert darauf, dass nichts verschwindet, sondern nur neue Sachen oben drauf kommen. Also das muss immer so eine, die History muss immer quasi eins auf dem anderen aufsetzen und darf sich nicht zwischendrin ändern. Aber nachdem ich das ja nur lokal bei mir hatte, hat das Remote noch nie jemand gesehen. Sieht man ja auch, wenn ich hier meine Commits angucke, mein neuestes Commit habe ich noch überhaupt nicht gepusht. Jetzt habe ich es lokal bei mir gefixt und jetzt kann ich das Ganze auch pushen und gut ist. So, und ich zeige euch jetzt mal, was passiert, wenn ich das doch machen würde, die History ändern. Wie haben wir es genannt? GitHub. Nee. Fake GitHub. So, und dann gucken wir uns mal an, was Branches sind. So, Commits sind da. Passt. Jetzt habe ich es gepusht. So, und wenn ich jetzt mich nicht dran halte und sage, ich ändere was in meiner History, obwohl ich schon gepusht habe. Guck mal, der EAX ist da. Schon durch? Mit was? Du meinst hier mit COD? Nee, ich habe heute noch gar nicht gespielt. Ich hatte heute noch keine Zeit. Aber wahrscheinlich spiele ich nachher eine Runde COD. Wir können nachher eine Runde Dings hier, War spielen, zusammen, wenn du willst. So, und wenn ich jetzt das doch mache, also sprich, wenn ich jetzt doch die History ändere, obwohl ich schon gepusht habe, machen wir mal. Ich habe jetzt schon gepusht, jetzt sage ich, ach nee, ich würde doch gerne, dass meine letzte Commit-Message wieder nicht Fixed Echo Text ist, sondern Changed Echo Text. Kann ich lokal machen. Jetzt zeigt es mir hier aber auch schon lokal an, die History passt irgendwie nicht zusammen. Und wenn ich das jetzt versuche zu pushen, dann sagt Git, geht nicht. Weil Git hat als letztes Commit das hier Und bei mir lokal will ich was pushen, wo es dieses Commit nicht gibt. Da sagt Git jetzt irgendwie, Moment, das passt nicht zusammen. Guckst du Overwatch World Cup Halbfinale? Ja, mach ich. Das geht demnächst los, ne? Muss ich mal gucken. Ja, geht irgendwie in 20 Minuten oder so los. Also die Basics mach ich mal noch fertig. EAX, ich will Overwatch gucken, fällt mir gerade ein. Ich wollte Overwatch Halbfinale gucken. Ich kann es vergessen, dass das jetzt schon anfängt. So, und jetzt sieht man schon, wenn ich das versuche zu pushen, geht nicht. So, und die blödeste Sache, die ich jetzt machen könnte, ich zeige euch nur mal, dass das geht, ist, wenn ich mit Force pushe. Weil dann sage ich Git einfach, scheiß drauf, was du denkst, mach's einfach. So, und jetzt sieht man, wenn ich jetzt hier auf Commits gehe, jetzt ist das Commit verschwunden und meins da. Jeder, der sich dieses Repo jetzt geklont hätte, würde einen Fehler bekommen, wenn er das nächste Mal versucht, was zu pullen. Das will man nicht. Also, ganz einfach kann man sich merken, sobald was gepusht ist, wird das nicht mehr angefasst. Nie wieder. Bis das Universum sich in Luft auflöst. Was gepusht wurde, public, wird nie wieder angefasst. So. Das muss man jetzt mal so klar sagen. Monka Shake, ja. Das macht man nicht, sowas. Weil dann haben alle, die dann dran mitarbeiten und man selbst, Probleme danach. Wie kann ich denn jetzt was rückgängig machen? Mal angenommen, ich habe jetzt was Größeres geändert und das war einfach kompletter Mist. Also sprich, ich habe jetzt hier einen Syntaxfehler drinne. Ich habe jetzt hier einen Syntaxfehler drinne. So. Ich habe ein neues Feature programmiert, was eigentlich ganz toll ist und super funktionieren sollte. So, und ich habe das jetzt committed, gepusht und jetzt stelle ich fest, Mist, ich habe Mist gepusht. Ich habe einen Syntaxfehler drin. Ja, gut. In dem Fall ist es jetzt relativ einfach. Ich meine, ich kann jetzt das genauso machen, wie ich es eben gezeigt habe. Ich könnte hier reingehen, das löschen und nochmal neu committen. Aber wenn wir jetzt mal von ausgehen würden, realistischer gesehen, dieses neue Feature würde sich, sagen wir mal, über 20 Dateien und 500 geänderte Zeilen erstrecken. Und ich, quasi derjenige, der sich um das Repo kümmert, ja, dass das alles sauber und ordentlich läuft, hat gar keine Ahnung von dem, was dieser Typ da committed hat, dann ist es ganz schön schwierig, von Hand das Commit wieder rückgängig zu machen und in die Form zu bringen, dass es wieder funktioniert. Bei anderen Versionsverwaltungssystemen wäre die logischste Schlussfolgerung jetzt, ich rolle zurück, also quasi auf den Stand vor diesem Commit, was alles kaputt gemacht hat, weil ne, dieses Commit hat unser tolles Programm zerstört. Also würde ich jetzt normalerweise hierauf zurückrollen, weil ich weiß, davor ging es noch alles. Das ist ja auch, sieht man es wieder, eines der großen Vorteile von einem Versionsverwaltungssystem, da kann ich sowas machen. Ja? Sprich, ich habe hier meine vergangenen Stände relativ gut beschrieben und weiß auch jetzt noch, wie das Programm heute Morgen ausgeschaut hat. Ja? Oder ich kann mir den Stand von heute Morgen auch angucken. Aber jetzt die Frage, wie macht man das jetzt? Also mal angenommen, dieses Feature hätte sich jetzt über 20 Dateien verteilt und hätte 500 Zeilen geändert und ich habe dieses Feature nicht programmiert. Also ich weiß gar nicht genau, was der da eigentlich gemacht hat. Ich will es einfach rückgängig machen. Und wie ich es gerade gesagt habe, einfach auf den Stand vorher zurückrollen ist mit Git nicht. Dafür gibt es bei Git den Befehl revert. Revert macht genau das, was ich vorher von Hand gemacht habe. Nämlich, der dreht das Commit einfach um. Also, ich zeige es euch hier nochmal. In dem letzten Commit weiß Git ja, dass ich zeige mal nur das letzte an, Git weiß ja, in dem letzten Commit wurden diese Zeilen geändert, hinzugefügt. So, und Git revert ist ziemlich simpel in dem, was es macht. Das dreht das einfach um. Also sprich, wenn in diesem Commit diese Zeilen hinzugekommen sind, wird ein Git Revert diese Zeilen löschen. Zeilen, die gelöscht werden, wird ein Git Revert hinzufügen. Ein Git Revert macht quasi einfach ein umgedrehtes Commit. So, und wenn es jetzt wirklich von jemand anderem was entwickelt worden wäre, dieses Feature, was jetzt unser Programm kaputt gemacht hat, und halt sich über 500 Zeilen erstrecken würde, und ich will einfach nur, dass das Programm wieder geht, dann würde ich sagen, Git Revert, letztes Commit. Da kann man jetzt entweder die Commit-ID nehmen, oder man kann es auch abkürzen, aber wir nehmen jetzt mal die Commit-ID, das ist, glaube ich, einfacher. Und jetzt sagt er mir auch hier, okay, das ist ein neues Commit, aber dieses Commit löscht einfach nur die Veränderung von eben diesem Commit. Wenn ich jetzt in meine History gucke, ist im Endeffekt genauso, wie ich das vorher von Hand gemacht habe, plus, dass das Git Revert automatisch für mich gemacht hat. Das Commit ist immer noch da, aber der Inhalt ist wieder weg. Also sprich, die Dateien sind wieder auf dem Stand von da, aber ich bin in der History nicht auf dem Stand von da, sondern dort. So. So viel zu, wenn man Mist committed hat, wie kriegt man es wieder weg? Finde ich, ist eines der wichtigsten Sachen, die man wissen muss. Die meisten Git-Tutorials machen das irgendwann am Schluss. So, und jetzt kann ich das nämlich auch pushen ohne Force. Weil die History immer noch 1, 2, 3, 4, 5, also aufeinander basiert und nichts mal verschwindet zwischendurch. So, sowas sieht man ab und zu mal. Also sprich, wenn man in öffentlichen Git-Repos guckt, wird man das ab und zu mal sehen. Revert von bla bla bla. Also sprich, da ist irgendwie ein Commit reingekommen, was irgendwas kaputt gemacht hat. Und anstatt es lange zu suchen oder es zu fixen, sagt man, okay, wir reverten es einfach erstmal wieder, dann ist es weg. Aber es ist halt wohlgemerkt aus dem Programm raus, also hier aus unserem Bash-Skript ist es raus. Allerdings in der Git-History ist es noch drin. Das ist wichtig zu wissen. So. Nächste Frage ist, was ist ein Branch? Wir haben uns jetzt angeguckt, die History. Wir haben uns angeguckt, dass jedes Commit eine eindeutige ID hat. Ja, Cheat, ich weiß, dass meine Commit-Messages wahnsinnig aussagekräftig sind, aber die sind aussagekräftiger als die meisten Commit-Messages, die ich auf der Arbeit so lese. So. Also, wir wissen jetzt, wie man was committet. Wenn man Mist committed hat, das wieder wegbekommt. Und wir wissen, wie man was zu einem Remote-Server pushen kann. Das sind schon mal ganz gute Grundlagen, wo man erstmal mitarbeiten kann und wo man auch schon zumindest in beschränktem Umfang zusammenarbeiten kann. Zockst du heute noch COD? Ich hatte eigentlich vor, heute COD zu spielen, allerdings fängt gleich der Overwatch World Cup an und den wollte ich gucken. Aber eins, ich muss jetzt mal eine Sache gucken. Stats. Wenn wir gerade dabei sind. Kommentiert er das? Nein, ich gucke das einfach nur. Naja, immerhin 45.000. Das ist für Call of Duty immer noch relativ viel, ja. So. Jetzt gucken wir uns aber nochmal an. Also zwei Sachen muss man uns noch anschauen, bevor wir so mit so den absoluten Git Basics durch sind. Und zwar sind, was sind Branches und wie führt man zwei Branches wieder zusammen? Das ist ein Thema, generell kann man über diese ganzen Sachen stundenlang erzählen und wir sind wahrscheinlich auch jetzt mit diesem Stream heute noch nicht ganz fertig, weil wirklich, wirklich weit kommen tut man damit noch nicht. Es fehlen noch ein paar Sachen. Aber was wichtig zu wissen ist, was sind Branches? Branches sind Namen für einen Commit, könnte man so sagen. Wo man später noch neue oben drauflegen kann. Also sprich, ich kann jetzt, dass ich hier im Master Branch drinne bin, ist einfach nur, weil das so defaultmäßig ist. Weil man in irgendeinem Branch drinne sein muss. Branch ist, gibt es bestimmt ein schönes Bild dazu, genau. Ein Branch ist sowas. Also quasi, man hat einen Baum, man hat einen Ast und davon gehen halt so kleine Branchen, kleinere Äste von raus. Und so ähnlich ist das in Git auch. Ich habe hier meinen Master-Branch. Also quasi das Default-Ding, in dem ich standardmäßig entwickle. Wenn ich jetzt was Neues einbauen möchte in unser tolles Bash-Skript. Wenn ich jetzt da irgendwas Neues drin einbauen will, was ganz furchtbar Experimentelles zum Beispiel, von dem ich nicht weiß, ob es überhaupt funktionieren wird, dann wäre das ziemlich blöd. Ich würde das im Master-Branch entwickeln, committen und zwischendrin pushen, weil dann kriegen ja alle Leute die Version, die vielleicht kaputt ist. Und deswegen macht man sich dann meistens einen eigenen Branch auf dafür. Man kann auch im Master entwickeln, vor allem wenn man alleine an irgendwas entwickelt. Der Nilsson. Übrigens, Nilsson, was mir gerade einfällt, hatte ich auf Twitter dem letzten Mal ein Joe angeschrieben, ob du über seine Rechnerzusammenstellung drüber gucken könntest. Dann, das wäre nett von dir, wenn du mal drüber gucken könntest, weil er tut sich da sehr schwer. Genau, wir wollen jetzt ein super experimentelles, hochkritisches Feature in unser tolles Bash-Skript einbauen. Zum Beispiel, wie der Sirius Max gerade schreibt im Chat, Echo 123. Ganz kritisch, furchtbar schlimm. Und das wollen wir nicht in unserem Hauptentwicklungsbranch machen. Weil wir wollen ja da eine Version drin haben, die erstmal auf den ersten Blick lauffähig ist. Deswegen macht man dann einen eigenen Branch auf. Und dazu sagt man git checkout-b. Zum Beispiel nennen wir jetzt den Branch neues Feature. Ist vielleicht auch nicht der beste Name. So. Und jetzt habe ich quasi den Stand. Ich gehe nochmal zurück. Fuck, ich habe meine Alias hier nicht. Gecheckout Master. Jetzt habe ich quasi den Stand von meiner History genommen und einfach, wie man es hier oben sieht, da noch einen weiteren Namen dran geklebt. Also auf dieses Commit kann ich zurzeit mit unterschiedlichen Namen ansprechen. Beispielsweise mit Master, mit ja, Fake GitHub Master oder eben auch mit neues Feature. Alle diese Branches zeigen aktuell noch auf dieses Commit. Jetzt habe ich es aber aufgesplittet, indem ich einen neuen Branch gemacht habe. Und wenn ich jetzt neue Sachen committe, dann sind die erstmal nur in neues Feature drin und nicht in Master. Also, zum Beispiel, wir machen jetzt hier mal ganz, ganz kritisch, Echo 123. Das ist wirklich, das ist hochexpert, wie schreibt man das überhaupt? Kritisch. Das ist ganz kritisch. Echo 123, das kann echt in die Hose gehen, ja. Das committe ich jetzt noch mit, es ist hier, Achtung, gefährlich. So, jetzt habe ich ein neues Commit angelegt für mein ganz kritisches, ganz kompliziertes, kritisches Feature. Und das ist jetzt nur in diesem Branch drin. Und wenn man hier auf meinen Fake GitHub nochmal geht, dann sieht man auch, aktuell gibt es woanders überhaupt eine Branch-Anzeige. Ah, hier, Branch. Es gibt aktuell nur Master-Branch. Jetzt kann ich das pushen als, in diesem Branch. Und das hat jetzt den großen Vorteil, dass der Master-Branch auf einer Version geblieben ist, die geht, die funktioniert. Allerdings, mein neues Feature-Branch eben diesen super gefährlichen Commit enthält, der vielleicht alles kaputt gemacht hat. So, und die Version dieses Skripts kann man jetzt erstmal ordentlich testen und ausprobieren. Und wenn dieses neue Feature sich dann als brauchbar herausgestellt hat, dann kann ich sagen, ich nehme das neue Feature jetzt und schiebe das wieder zurück in den Master Branch. Aber bis ich das gemacht habe, ist im Master Branch weiterhin ein relativ stabiler Stand. Und alle experimentellen Entwicklungen hier in diesem neuen Feature-Branch. Ja, Sebaro, genau dafür ist das sinnvoll. Sebaro hat geschrieben, neue Branches sinnvoll für Versionen, für neue Versionen oder Betas. Richtig. Man verwendet Branches für unterschiedliche Sachen. Entweder gibt es, also eigentlich kann man es machen, wie man will, aber es gibt so ein paar so Konventionen, so ein paar, wie man das so neudeutsch nennt, Best Practice. Ja, es gibt so ein paar Sachen, die haben sich so etabliert. Also man macht Branches beispielsweise für neue Features. Man macht Branches auch für alte Release-Versionen, wo man vielleicht noch was dran fixen muss. Das macht der Linux-Kernel beispielsweise so. Man kann auch Hotfix-Branches machen. In der Regel macht man Branches immer dann, wenn man erstmal den eigentlichen Stand nicht verändern will und erstmal ausprobieren möchte. So. Deswegen ist es in den Rep. Ich muss mir unbedingt meine Git-Aliasse hier einrichten, sonst drehe ich durch. Deswegen ist es auch bei den Git-Repos, die ich verwalte, so, dass in den Master-Branch außer mir keiner pushen darf. Das habe ich geblockt. Außer mir darf in 5 Branches keiner pushen. Unter anderem Master. Da ist, so ist sichergestellt, dass zumindest so ein gewisses Maß an Kontrolle vorhanden ist, was in Master kommt und was nicht. Weil es ist einfach so, dass Master eben der Standard Branch ist, auf dem Leute ihre neuen Entwicklungen aufsetzen. Und der sollte halbwegs stabil sein, ja. Das ist nicht das Stable Release, was ich jetzt irgendwie zum Download anbiete oder so. Das sollte aber ein halbwegs stabiler Entwicklungsstand sein, wo andere Leute drauf aufsetzen können. Dass das Ding Master heißt, ist aber wie gesagt auch einfach nur ein Name, genauso wie das Origin des Remote ist. Das ist einfach nur ein Name. Ich kann das Ding auch umbenennen. Also wenn ich jetzt beispielsweise nicht will, dass es standardmäßig einen Master-Branch gibt, ich kann es auch umbenennen, ich kann jetzt auch sagen, irgendwie Master zu Stable. Was bescheuert ist, weil in der Regel ist das eben der aktive Entwicklungsbranch. Der aber halt nicht kaputt sein sollte. So. Und jetzt können wir beispielsweise mein neues Feature testen. Alles wunderbar. Und wenn ich fertig bin, und das werden wir nächstes Mal noch ein bisschen vertiefen, weil dann gucken wir uns mal an, was passiert, wenn das Zusammenführen Konflikte gibt und sowas in der Richtung. Wenn ich damit fertig bin, wenn das getestet ist und nachdem ich diesen Branch gepusht habe, können das natürlich auch andere Leute bei sich ausprobieren, indem sie einfach eben mit Git Checkout den Branch wechseln. Dann kommt das Ganze wieder zurück in Master. Ach fuck, wie konnte man Graph mal nochmal Git Log? So. Aktuell sieht unsere History noch ziemlich gerade aus, ne? Erstes Commit, zweites Commit, drittes Commit, viertes Commit. Jedes Commit setzt aufeinander auf und alles ist gut. So sieht aktuell unsere History aus. Wenn ich jetzt fertig bin mit meinem neuen Feature, wenn ich das fertig entwickelt habe, kann ich sagen, okay, ich nehme dieses neue Feature und schiebe es in meinen Hauptentwicklungsbranch rein, also in Master. Was mache ich mit Git Merge? Diese Option kann ich nächstes Mal erklären. Das muss ich jetzt machen, dass ich überhaupt was sehe. So, jetzt kann ich das mergen. Da gibt es ein eigenes Merge-Commit. Und wenn ich jetzt in meine History reingucke, sehe ich, siehe da, das sind die Commits, die wir schon ein bisschen hatten. Und jetzt kommt hier ein neues Commit. Das kommt aber aus einem anderen Branch. Das, ich meine, das ist hier so ASCII-Graph gemalt. Ja, man kann sich schon so ungefähr vorstellen. Bis hier ging es immer geradeaus. Und da kam aus einem zweiten Branch, wurde es abgespalten aus dem eigentlichen Branch, was committed. Und das ging dann parallel. Und hier in diesem letzten Commit wurde es wieder zusammengefügt. Ja. Natürlich, Funk, das war jetzt wirklich die absolut ideale Zustand. Es kann ohne Probleme passieren, dass zwei Leute parallel an der gleichen Datei was geändert haben und dass sich das dann nicht verträgt beim Merchen. Aber das gucken wir uns das nächste Mal an. Und das nächste Mal habe ich mir vorher auch mal ein bisschen mehr Gedanken gemacht, was ich eigentlich erzählen will, weil es hat ein bisschen gedauert, bis ich reingekommen bin. Zumindest, was wir heute uns angeguckt haben, damit kommt man zumindest auf GitHub so basic-mäßig schon mal ganz gut zurecht. Man kann sich ein Repo klonen, man kann was editieren, man kann was committen, man kann was pushen. Das sind erstmal so die wichtigsten Sachen. Und man kann Branches wechseln, wenn man vielleicht was ausprobieren will. Weil ich meine, es könnte ja sein, dass man ein GitHub-Projekt sich angucken möchte und halt nicht den Masterstand, den Hauptentwicklungsstand von denen sich angucken will, sondern wirklich irgendein experimentelles Feature, weil einen das eben interessiert. Also Branch wechseln ist auch eine wichtige Geschichte. Ja, und die logische Schlussfolgerung daraus ist, man muss auch wissen, wie man zwei Branches wieder zusammenführt. So. Ja, Auskernfuchs mache ich auch so. Er hat geschrieben, wie hältst du es mit Merge und Commit? Ich fahre immer ganz gut mit Branches, in die nur committed wird und Branches, in die nur gemerged wird. Das mache ich ähnlich, mit immer mal kleinen Ausnahmen. Also, was nächstes Mal ist morgen Mittag? Was meinst du? Also, ich mache das immer mit kleinen Ausnahmen, weil manchmal ist es einfach viel einfacher, wenn man wirklich da irgendwie einen Zahlendreher drin hat oder sowas. Also mal angenommen, wir haben jetzt eine neue Version und irgendwie die QS stellt fest, keine Ahnung, ist irgendwas kaputt. Natürlich kann ich demjenigen dann sagen, der damit was zu tun hat, hier mach mal einen Hotfix-Branch oder sonst was auf, das ist schon sinnvoll. So der reinen Lehre nach, ja. Aber wenn das mal angenommen wirklich sowas ganz furchtbar Simples ist, dass der einfach, keine Ahnung, einen Zahlendreher bei einer IP oder irgendwie oder bei einem Name oder sowas falsch hat, dann setzen wir uns auch manchmal zu mir an den Rechner, gehen auf den jeweiligen Branch drauf, also auf irgendeinen Beta, auf den aktuellen Beta-Branch und machen dann halt einen Commit da drauf, obwohl da eigentlich nichts drauf committed werden soll. Das kann ich dann aber entscheiden und wenn ich das einfach sehe, dass es nur ein Zahlendreher ist oder so, dann sage ich dann, ja, okay, komm, lass machen, machen wir keinen extra Branch auf. Aber Auskernfuchs, normalerweise mache ich das auch so, ja. Alle Leute haben gefälligst, den eigenen Branches zu entwickeln, es zu testen und quasi als Merge-Request, Pull-Request, wie auch immer man das nennt, wie man es auch immer macht, einzureichen als Änderung für Master. Tobi tickt. Benutzt du eine Git-GUI, um Merge-Konflikte zu erkennen? Naja, Merge-Konflikte erkennt man auf jeden Fall, sobald sie gibt, weil da geht's nicht weiter. Ansonsten verwende ich eigentlich keine GUI für. Ich mache das, wenn's kleine, übersichtliche Merge-Konflikte sind, aber das gucken wir uns das nächste Mal an. Wenn's kleine, übersichtliche Merge-Konflikte sind, mache ich das hier einfach auf der Kommandozeile im Vim. Oder aber, was auch ein ganz gutes Merch, ganz gute Merch-Diff-Ansicht hat, ist Visual Studio Code. Aber normalerweise ich weiß, dass viele Leute, die früher SVN verwendet haben, für die ist Merchen und Merch-Konflikte und solche Sachen, das ist so für die, das ist so kurz bevor das Rechenzentrum implodiert quasi. Das ist in Git alles nicht so wild. Also die meisten Merch-Konflikte sind recht übersichtlich. Und ich meine, ich habe jetzt noch nie an sowas Großem beispielsweise, oder ich hatte noch nie die Verantwortung für das Repo, sowas Großem wie beispielsweise der Git-Kernel, der Linux-Kernel, ja. Aber wer hat das schon? Da gibt es eine Handvoll Leute auf der Welt, die das haben. Aber die Repos bei uns sind relativ groß und die Merch-Konflikte, die es da gibt, sind eigentlich recht übersichtlich. Das ist nicht so wild. Weil es ist so, dass es ist ja meistens in einem Projekt, wo mehrere Leute dran arbeiten, schon so ein bisschen aufgeteilt, so wer ist für was zuständig. Also es ist selten, dass quasi 3-4 Leute an den gleichen Dateien was editieren, ja. Der eine kümmert sich um das, der eine kümmert sich eher um das. Und klar, es gibt auch mal Dateien, wo parallel dran editiert wird, aber meistens editieren die Leute an unterschiedlichen Dateien. Dementsprechend gibt es gar keine Merch-Konflikte. Oder wenn es Merch-Konflikte gibt, ist es relativ einfach zu lösen. Entweder ist es so offensichtlich, dass ich es direkt selber sehe, oder aber, naja, ich nehme einfach die 2 Leute, von denen die Commits sind und die Branches sind, die Konflikten, und sage, Jungs, werdet euch mal einig, wie muss es denn aussehen am Ende? Und das ist meistens nicht großartig kompliziert. Da sind vielleicht 3-4 Zeilen dann, die da konflikten oder so. Also es hält sich in Grenzen. Welches Webinterface benutzt ihr in der Firma für Pull-Requests? GitLab. Wir haben früher GitLab verwendet. Und ich fand GitLab auch ziemlich gut. Ich hätte auch GitLab weiterverwendet. Aber die Firma hat sich ganz viele Atlassian-Tools gekauft. Und jetzt haben wir Bitbucket. Ja, Sebaro. Das stimmt. Irgendjemand hat eben was zu Pulrik. Ach nee, hier war in der Frage mit drinne, welches Webinterface benutze ich in der Firma für Pull-Requests GitLab? Bitbucket. Das ist auch ganz gut. Also, im Vergleich zu anderer Kack-Business-Software ist Bitbucket wirklich in Ordnung. Ich finde GitLab auch gut. Wobei GitLab mittlerweile ziemlich aufgebläht ist. Ah gut, es ist halt eine Ruby on Rails-Anwendung. So, ich hoffe, euch hat der Stream gefallen. Ich gebe zu, das war am Anfang ein bisschen chaotisch, weil ich selbst nicht genau wusste, was ich alles erzählen muss, in welcher Reihenfolge und so. Das nächste Mal mache ich mir ein bisschen mehr Gedanken drüber. Aber ich hoffe, so die ganz grundlegenden Basics sind so rübergekommen. Also sprich, man könntet jetzt ein Repo von GitHub klonen und dort eine Änderung drin machen und vielleicht vorher einen eigenen Branch aufmachen und das Ganze pushen. Morgen geht's weiter. Ja, ich kann morgen weitermachen, Cheat. Hast du Vorschläge, was ich morgen machen soll? Also wir können es, also ich, was immer super ist, ist, wenn die Leute Fragen haben zu irgendwelchen Sachen, dann ist es einfacher, einen roten Faden zu finden, was man erzählen kann. Wie schaut's mit dem Discord-Server aus, habe ich noch nicht gemacht. Ich werde morgen ein bisschen verstecktere Sachen vielleicht noch zeigen, die aber recht praktisch sind. Zum Beispiel, wie man Fehler finden kann. Es gibt in Git eingebaute Tools, die einem das Fehlerfinden ziemlich erleichtern. Also mit Fehlerfinden meine ich jetzt zum Beispiel, man stellt halt wirklich in der Beta-Phase irgendwie fest, es geht was nicht. Und dann geht es darum zu finden oder den Commit rauszufinden, der es kaputt gemacht hat. Das ist in Git viel einfacher als gedacht. Flash Gordon fragt, was ist mit Stashing und Staging? Du meinst, was der Unterschied ist? Verstehe ich das richtig? Oder ob ich das zeigen soll? Ja, Fatal, das stimmt. So richtig Probleme kriegt man eh erst, wenn man es verwendet. Ja, Cherry Picks ist aber schon ein bisschen. Das brauchen die meisten Leute nicht. Das brauche ich. Wenn. wenn man sich um sowas kümmert, quasi als Verantwortlicher für die Repos und so und für die unterschiedlichen Entwicklungsstufen, da braucht man öfters mal Cherrypick, aber die meisten Leute brauchen es eigentlich nicht. Ja, ganz, ganz simpel gesagt, Flash Gordon hat Stash und Stage eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun. Sind komplett unterschiedliche Sachen. Stashen ist Zwischenspeichern von Änderungen, wenn ich einen Branch wechseln muss. Und Staging ist das, was ich vorgemerkt habe fürs nächste Commit. Um es mal ganz kurz zu sagen. Wenn ich was adde und noch nicht committe, dann ist es gestaged fürs nächste Commit. Und wenn ich was editiert habe, aber jetzt nicht committen will, weil ich vielleicht den Branch wechseln muss, weil mein Chef gerade zu mir gekommen ist und gesagt hat, du musst was machen, dann stash ich es quasi in Zwischenspeicher. Ja, Fatal, das ist cool. Dann hat es sich ja wenigstens gelohnt, da ich was dazu erzählt habe. Ja. Dann mache ich das mal morgen. Es gibt noch einige coole Sachen, die man zeigen kann. Wobei man halt sagen muss, bei Git ist es halt so, man kann damit alles machen. Man kann damit machen, was man will und wie man es will. Man sollte aber aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Nur weil ich 500 Branches anlegen kann, muss ich das nicht unbedingt machen. Git selbst stört das überhaupt nicht. Git ist mit 500 Branches noch genauso schnell wie mit 2 Branches. Aber es ist halt nicht wirklich übersichtlich. Und nur weil ich 5 Branches auf einmal mergen kann, weil das Git zulässt, muss ich das nicht unbedingt machen. Also, man kann alles mitmachen, ist auch vollkommen egal, wie man es macht. Aber wenn ich bei jedem Commit Force pushen muss, mache ich irgendwas verkehrt. wie wäre es mit Versionstext? Ja, könnte man auch machen. Bei der Gelegenheit könnte man eigentlich nochmal sagen, dass Commit-IDs und Branches und Tags relativ ähnlich sind. Rebase. Oh, Rebase könnte man auch mal machen. Rebase ist wichtig, wenn man halt seine eigenen Commits aufräumen will, bevor man sie einreicht als Pull- oder Merge-Request. Ja. Das werde ich morgen machen. Und jetzt werde ich Overwatch World Cup gucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Übrigens, wir haben ja heute unsere Linux-VM verwendet, die wir vor ein paar Wochen eingerichtet haben zusammen im Stream. Wem das noch nicht aufgefallen ist. Gut. Dann macht's gut. Bis morgen. Tschüss.